Ich habe heute ein interessantes Thema. Vom verwöhnten Teenager zum Wirtschaftsminister eines reichen Landes. Lassen wir uns überraschen. Das Thema meiner letzten Predigt war: Wie werde ich glücklich? Und danke. Das soll jetzt eine Art Weiterführung sein mit einer Geschichte aus dem Alten Testament. Wenn du jung bist, und der Großteil von uns ist jung, ich nicht mehr ganz, aber die meisten, dann denken wir, die Welt steht uns offen. Ich kann das tun, was ich gern möchte. Und wenn deine Eltern auch noch ein solides Fundament dir geben für deinen Lebensweg, dann ist das natürlich noch besser. Oder wenn du fleißig bist und dir durch deine Arbeit ein gewisses finanzielles Polster erschaffst, dein eigenes Geld, ist das auch sehr gut. Und das sind alles Dinge, wo ich denke, die sind wichtig für unsere Zukunft, als junge Menschen besonders. Und wenn dir so ein paar super Voraussetzungen von zu Hause mitgegeben wurden, dann ist das natürlich viel, viel einfacher, in das Leben zu starten. Aber in so einer Situation oder durch so eine Situation kann auch etwas passieren, was nicht so toll ist. Wenn es dir nämlich gut geht und du aus dem Vollen schöpfen kannst, wird es immer Menschen geben, die eifersüchtig sind, die dir das neiden, die gern von diesem großen Kuchen auch etwas abhaben wollen. Und jetzt kommt es auf dich an. Wie gehst du damit um? Gestern waren sie noch Freunde, heute greifen sie dich an. Gestern waren sie noch mit dir, haben dir zugestimmt, heute argumentieren sie gegen dich. Und jetzt kommt für dich ein ganz entscheidender Punkt. Wie gehe ich damit um? Lasse ich zu, dass mein Herz von diesen negativen Einflüssen programmiert wird? Oder stelle ich mich auf das, was ich geglaubt habe, was ich von Jesus gelernt habe? Dieser Punkt ist für viele Menschen eine Weiche für ihr Leben. Denn es stellt sich die Frage: Was will ich einmal erreichen? Möchte ich hier auf dieser Erde so gut wie möglich durchs Leben kommen? Ist eine Option? Oder will ich für andere Menschen da sein? Oder habe ich die Vision, eine Familie aufzubauen? Alles legitime Vorstellungen. Und jeder, der jung ist, wird irgendwann eine solche Entscheidung treffen müssen. Und die Geschichte, die wir uns heute anschauen wollen, ist eine für mich sehr, sehr lebendige Geschichte aus dem Alten Testament. Es zeigt nämlich, oder diese Geschichte zeigt nämlich, was passieren kann, wenn dein Leben, was so richtig schön geordnet ist, durch Umstände total aus der Bahn geworfen wird. Ich möchte einen kurzen Überblick geben über diese herausfordernde Situation, mit der Josef, der Sohn Jakobs, zu kämpfen hatte. Jakob, der Vater von Josef, wurde im Land Kanaan sesshaft, in dem auch schon Isaak, sein Vater, gelebt hatte. Josef hatte noch 11 Brüder. Und Josef war der Erstgeborene der Lieblingsfrau von seinem Vater Jakob. Und darum hatte Josef auch eine ganz besondere Stellung. Unsere Geschichte, die beginnt, oder ich steige ein in das erste Buch Mose, das 37. Kapitel. Und da lesen wir, dass Josef der Zweitjüngste unter den Geschwistern war und 17 Jahre alt. Und er war der erste Sohn von Rahel, wie ich schon sagte, der Lieblingsfrau von Jakob. Und Jakob liebte Josef mehr als alle seine anderen Söhne, weil er ihm noch im hohen Alter geboren wurde. Und darum ließ er ihm auch etwas Besonderes zukommen, so einen richtig tollen bunten Mantel oder was das auch immer war, keine Ahnung. Jedenfalls hat das Kleidungsstück irgendwie abgestochen gegenüber die Kleidung der anderen. Und was passiert, wenn einer von den vielen Geschwistern etwas Besonderes bekommt? Da gibt es Eifersucht, Neid. Und damit nicht genug. Das ganze Ding ging noch weiter. Josef, so ein richtig flippiger Teenie, in den besten Jahren und voller Lebensmut, hatte einige Träume. Und diese Träume, die erzählte er überall. Und diese Träume riefen bei den Geschwistern noch mehr Neid hervor. Was denn? Wir sollen uns alle einmal vor dir beugen. Wer bist du denn? Und so wuchs die Spannung unter den Geschwistern immer mehr. Das Ergebnis war, seine Brüder hassten ihn. Regelrechter Hass entstand. Und dieser Hass wurde natürlich auch von Josef selbst geschürt, indem er, ja, das redete, was er gerade im Herzen hatte. Ist vielleicht nicht immer klug, aber dadurch hat er diese Spannungen eigentlich noch verstärkt. Eines Tages sandte Jakob seinen Sohn Josef zu seinen anderen Söhnen, um zu sehen, wie es ihnen geht. Als seine Brüder ihn kommen sahen, planten sie einen Anschlag. Sie wollten ihn töten. Nur seinem Bruder Ruben ist es zu verdanken, dass es nicht dazu kam. Als Josef dann bei ihnen war, zogen sie ihm diesen tollen Mantel aus, tauchten ihn in Blut, damit sie seinem Vater erzählen konnten, ein wildes Tier hat Josef gefressen. Josef selbst warfen sie in einen ausgetrockneten Brunnen. Und als eine ismaelitische Karawane vorbeikam, verkauften sie Josef ab nach Ägypten. Ägypten, auf dem Sklavenmarkt, wurde er versteigert. Potiphar, ein hoher Bediensteter des Pharaos, kaufte ihn. Bis jetzt haben wir in der Bibel noch gar nichts gehört, wie Josef selbst diese Erfahrung beurteilte und wie er diese ganzen Situationen verkraftete. Aber im Kapitel 39 erfahren wir, wie Gott selbst die ganze Situation mit Josef sieht und bewertet. Ich zitiere mal aus dem 39. Kapitel 4 Verse. Der Herr half Josef, hört, der Herr half Josef und ließ ihm alles gelingen, während er im Haus seines ägyptischen Herrn arbeitete. Potiphar bemerkte, dass der Herr mit Josef war und ihm in allem, was er unternahm, Erfolg schenkte. Und deshalb fand er seine Gunst und wurde Potiphars persönlicher Diener. Und schon bald übertrug Potiphar Josef die Aufsicht über sein ganzes Haus, über die Verwaltung, über seinen ganzen Besitz. Das ging alles sehr gut, bis die Frau von Potiphar ein Auge auf Josef warf. Was für ein interessanter junger Mann. Und sie versuchte, Josef zu verführen und dazu zu bringen, mit ihr zu schlafen. Interessant für uns. Und ich denke, das lohnt sich, das zu merken, wie Josef reagierte. Und im Vers 9, da steht, er, also Potiphar, hat in diesem Haus nicht mehr Macht als ich. Er hat mir nichts vorenthalten, außer dir. Denn du bist seine Frau. Wie könnte ich so etwas tun? Es wäre eine große Sünde gegen Gott. Josef blieb standhaft. Dann drehte Potiphars Frau die ganze Situation um. Ihr Mann war auf Dienstreise, keiner von den Angestellten im Haus. Sie bedrängte Josef, mit ihr zu schlafen. Doch Josef, er riss sich los und floh. Und als ihr Mann nach Hause kam, erzählte seine Frau ihm ihre Version der Geschichte. Das Ergebnis: Josef kam ins Gefängnis. Und interessant ist auch hier wieder, was die Bibel über Josef sagt. Als denn nämlich Josef im Gefängnis war, da heißt es, Kapitel 39, Vers 21 bis 23, doch der Herr war auch dort mit Josef. Und der Herr sorgte dafür, dass Josef die Gunst des Gefängnisverwalters gewann. Der Verwalter übertrug Josef die Aufsicht über alle Gefangenen und über alles, was im Gefängnis geschah. Der Verwalter musste sich um nichts mehr kümmern. Denn der Herr war mit Josef und ließ alles gelingen, was er tat. Eine steile Geschichte. Wenn ich das lese, beeindruckt mich das immer wieder. Josef, der eigentlich nur miese gemacht hat, der verraten, verkauft wurde, Aber irgendetwas war in seinem Herzen, das war anders. Der Herr war mit Josef und ließ ihm alles gelingen, was er tat. Hey, willst du das für dein Leben auch? Also ich ja. Und Gott ist so gut. Zurück zu Josef im Gefängnis. Da lesen wir weiter von zwei Gefangenen, dem obersten Mundschenk und dem Bäcker. Und diese hatten sich irgendwas zu Schulden kommen lassen und landeten auch im Gefängnis. Und diese beiden hatten beunruhigende Träume. Und interessant ist auch hier wieder, Josef fiel auf, dass diese beiden Probleme hatten. Wie sensibel dieser Mann war. Und er fragte sie, was ist los? Und sie erzählten ihm ihre Träume. Und Josef sagte ihnen, es liegt nicht bei mir, Träume zu deuten, das liegt bei Gott. Und er deutete durch Gottes Gnade ihnen diese Träume. Und 3 Tage später traf genau das ein, was Josef vorausgesagt hat. Der Mundschenk kam wieder in sein Amt bei Pharao. Der Bäcker wurde gehängt. Und als der Mundschenk das Gefängnis verließ, sagte Josef noch zu ihm, denk doch an mich, wenn du beim Pharao bist. Aber der Mundschenk vergaß den Josef. 2 Jahre später, Josef hatte nichts mehr gehört von den beiden oder von dem Mundschenk. 2 Jahre später träumte der Pharao selbst einen sehr beunruhigenden Traum. Und das Interessante ist, keiner seiner Traumdeuter konnten diesen Traum interpretieren. Pharao war total vom Socken. Er wusste nicht mehr, was er machen sollte. Keiner konnte ihm helfen. Und da erinnert sich der Mundschenk an Josef. Da gibt es jemanden. Und der Mundschenk erzählte von Josef, wie er ihm einmal den Traum deutete. Hier beginnt eigentlich die Karriere von Josef. Er wurde aus dem Gefängnis geholt und Pharao unterhielt sich mit ihm. Und Pharao stellte fest, in diesem Mann wohnt ein anderer Geist. Ein Geist, der ihn befähigt, über die natürlichen Dinge zu stehen. Und der Pharao erhob Josef eigentlich als seinen Stellvertreter. Kapitel 41, Vers 44 steht geschrieben, Pharao sprach zu Josef, ich bin zwar der Pharao, aber ohne deinen Willen soll niemand im ganzen Land seine Hand oder seinen Fuß regen, außer du gestattest es ihm. Das ist ein Karrieresprung vom Gefängnis zum Wirtschaftsminister. Aber der Weg für Josef ging durch ein tiefes Tal. Für mich hat sich dann die Frage gestellt, was können wir von Josef lernen? Mir ist aufgefallen, Josef beklagte sich nie. Jedenfalls lesen wir davon nichts. Weder bei Gott noch bei Menschen. Und irgendwie zeigt es uns, dass sein Herz von Kindheit an durch Liebe, aber auch durch Lehre über die verheißenen Worte Gottes geprägt war. Und ihr Lieben, das ist ein, denke ich, ganz, ganz wichtiger Punkt. Josef war ja der Erstgeborene von der Lieblingsfrau. Und ich kann mir vorstellen, dass dieser Josef im Leib seiner Mutter schon so viel Liebe und Zuwendung empfangen hat. Und auch von seinem Vater. Und das muss ihn derart geprägt haben, dass diese negativen Dinge in seinem Leben das nicht überschatteten, sondern dass die Prägung von diesem jungen Mann so stark war, ja, dass sein Leben ganz einfach ganz anders gelang als das Leben der meisten anderen. Ja. Und interessant ist, wie Josef selbst seine ganze Situation sah. Denn es kamen ja nachher seine Brüder und wollten Getreide kaufen. Und als er sich ihnen zu erkennen gibt, sagt er ihnen Folgendes. Und ich denke, das müssen wir uns merken. 1. Mose 45 von Vers 4 an. Da sagte Josef zu seinen Brüdern, kommt doch her. Und als sie herantraten, sagte er, ich bin Josef, euer Bruder, den ihr nach Ägypten verkauft habt. Erschreckt nicht. Macht euch deswegen keine Vorwürfe. Denn Gott hat mich vor euch hergeschickt, um viele Leben zu erhalten. Denn die Hungersnot ist schon 2 Jahre im Land und noch 5 Jahre lang wird es kein Pflügen und Ernten geben. Doch Gott hat mich vor euch hergeschickt, um euch Fortbestand auf der Erde zu geben und euch für eine große Rettung am Leben zu erhalten. Nicht ihr habt mich hierher gebracht, sondern Gott. Was für eine Aussage. Wir befinden uns mit dieser Geschichte voll im Kontext des Alten Bundes. Im Alten Bund gab Gott seinem Volk Vorschriften, Verhaltensweisen, die für sie elementar und wichtig waren, sie zu befolgen. Denn darauf war eine Verheißung, wenn ihr all diese Dinge befolgt, wird es euch immer gut gehen. So sagte er es damals schon zu Abraham. Und da lesen wir 1. Mose 17 schon. Und ich will meinen Bund zwischen mir und dir schließen und will dich über die Maßen mehren. Abraham, der kinderlos war. Im Römerbrief, glaube ich, steht es da, wo Abraham dann geträumt hat von diesem Sternmeer und von dem Sand am Strand. So viel werden deine Nachkommen sein. Gott hat dem Abraham eine Aufgabe gegeben. Denk drüber nach, über die Sterne, über den Sand. So viel werden deine Nachkommen sein. Ja, Und hier steht im alten Bund geschrieben, ich will meinen Bund zwischen mir und dir schließen. Und ihr Lieben, wenn Gott etwas zusagt, er hält es. Amen. Josef war sich dessen sicherlich bewusst. Denn wir lesen nichts von Rebellion, nichts von Zorn, nichts. Ich möchte zusammenfassen. Und zwar möchte ich erstmal eine hypothetische Frage stellen. Wie würdest du dich verhalten, wenn du aufgrund einer falschen Ansage angeklagt und verurteilt wirst? Wie würdest du dich verhalten? Wir sehen in unserer Geschichte, dass Josef in den verschiedenen Situationen sich nicht selbst verteidigte, auch nicht rebellierte. Und ich sehe in dem Verhalten von Josef einen sehr starken Fokus auf Gott, auf die Verheißungen, auf den Glauben. Nur so kann ich mir sein Verhalten erklären. Er glaubte den Verheißungen mehr als den katastrophalen Umständen seines Lebens. Und das waren katastrophale Umstände. Er vertraute Gott. Und er machte entsprechende Erfahrungen mit Gott. Jetzt sind wir dran. Wie können wir unser Leben so gestalten, dass negative Situationen uns nicht aus einer liebevollen, auf Glauben an Jesus gegründeten Haltung werfen? Wie können wir unser Leben gestalten? Wenn wir uns die Geschichte von Josef vor Augen führen und uns fragen, wie würde ich reagieren? Was wäre für dich am wichtigsten? Ich kann jetzt nur für mich sprechen. Für mich ist ein Weisheitswort von König Salomo sehr wichtig geworden. Und ich nehme es auch als Fundament. Sprüche 4 von Vers 20 an. Mein Sohn, achte auf meine Worte und höre mir gut zu. Lass sie nicht aus den Augen. Bewahre sie in Herz und Sinn. Denn sie sind Leben für den, der sie findet, und Gesundheit für den ganzen Leib. Mehr als alles behüte dein Herz, denn aus ihm strömt das Leben. Ich finde das so ein wichtiger Text für uns. Höre die Worte Gottes. Schreibe sie auf dein Herz. Nach medizinischen Erkenntnissen wissen wir ja heute, dass das Herz das erste Organ ist, was im menschlichen Körper zu arbeiten beginnt, bevor das Gehirn anfängt, Informationen zu verarbeiten. Im Gedächtnis unseres Herzens oder des Herzens sind viele, viele Informationen gespeichert, auch die, bevor wir geboren wurden. Und diese Dinge, die da gespeichert wurden, prägen uns. Salomo fügt noch etwas herzu, was für ein glückliches Leben wichtig ist. Sprüche 9, 10 und 11. Weisheit beginnt mit der Ehrfurcht vor dem Herrn. Den Heiligen zu kennen, ist wahre Einsicht. Durch mich, die Weisheit, wirst du lange leben und es werden dir zusätzliche Lebensjahre geschenkt werden. Alle Erinnerungen aus frühester Zeit sind in unserem Herzen gespeichert. Was wir verstehen müssen, ist, dass unsere Gefühle von dem abhängig sind, was in unserem Herzen drin ist. Und das ist schon eine ganz starke Aussage. Und darum ist es so wichtig, dass wir darauf achten, was ist in meinem Herzen niedergeschrieben? Sind es Rebellion, sind es Ärger, Frustration oder wie auch immer? Oder sind es die wunderbaren Zusagen aus Gottes Wort? Und es ist interessant, dass wir, kein anderer, kein Teufel und auch nicht Gott entscheiden, was in unser Herz aufgeschrieben ist. Das entscheiden wir, das ist unsere Aufgabe. Und du entscheidest, was in deinem Herzen aufgeschrieben ist. Sind es die guten Worte aus der Bibel, die Verheißungen, die dir Kraft geben, die dir helfen, das Leben zu meistern? Oder sind es negative Dinge, die dich bloß runterziehen? Du entscheidest. Wann glaubt unser Herz das Richtige? Wenn wir ihm die richtige Nahrung geben. Und ich möchte meinem Herzen die richtige Nahrung geben. Und das ist unsere Verantwortung. Wenn wir Jesus nachfolgen, dann können wir das in seiner Kraft und seiner Weisheit. Und Salomo sagt uns, dass wir Worte göttlicher Weisheit in uns aufnehmen sollen und darüber nachdenken, damit sie unser Herz erfüllen. Das Meditieren über Gottes Wort verändert unsere gesamte Denkweise und beeinflusst damit unsere Gesundheit, unser Wohlergehen, eigentlich unser Leben. Zum Schluss habe ich noch ein Wort aus dem Philipperbrief und das ist dann der Schluss der Predigt. Paulus sagt, Philipper 4, Vers 8, ansonsten denkt über alles nach, meine Geschwister, über das, was wahr ist, was anständig und was gerecht ist. Richtet eure Gedanken auf das Reine, das Liebenswerte, das Bewundernswürdige, auf alles, was Auszeichnung und Lob verdient. Denk über das nach. Ich möchte an dieser Stelle eigentlich so eine Art Aufruf machen. Wenn du jetzt erkannt hast, ich möchte mein Herz ganz neu erfüllen mit den guten Worten aus dem Wort Gottes. Vielleicht können wir zusammen aufstehen? Ich würde dafür beten, dass das geschieht. Vater, wir können dich nicht begreifen. Aber Jesus, du hast einmal selbst gesagt, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, der wird die gleichen Dinge tun wie ich und wird sogar noch größere tun. Wir glauben deinem Wort. Herr, und wir schreiben das auf unser Herz. Wir werden die Dinge tun, die du getan hast. Mit deiner Kraft, mit deiner Hilfe, durch deinen Einfluss, durch die Kraft des Heiligen Geistes. Herr, und du siehst die Geschwister, die jetzt aufgestanden sind. Und du siehst, wie sie sich sehnen nach ein erfülltes Herz. Durch deine Kraft. Und ich danke dir, Herr, dass du ihnen das gibst, was sie von dir wünschen. Danke, du bist ein wunderbarer, herrlicher Gott. Und du segnest. Amen. Wenn du zum ersten Mal vielleicht hier bist und diesen Jesus noch nicht kennst, nach dem Gottesdienst haben wir die Möglichkeit, für diese Dinge zu beten. Und im Gebetsteam wird jemand sein oder ihr sprecht einen von den Leitern an. Wir sind gern bereit, mit dir zu beten, dass du dein Leben mit diesem Jesus erfüllen kannst. Gott ist so gut. Amen.